Jetzt ist wieder die Zeit, das kann man sie sehen, die Schafherdenwiese über die Wiesen ziehen. Ich habe ein paar Bilder rausgesucht mit Schafen, sind schon was Besonderes. Und jetzt so im Frühjahr, um Ostern rum, im April, da wird alles wieder grün, da finden sie genug zu fressen und ich hoffe, der April wird nicht so. Und auch das kennt man, lauter Weiße und euch schwarz dazwischen. Und so, da sind sie besonders niedlich. Einmal im Jahr der Schäflesonntag. Und der ist heute. Dabei geht es auch um den Hirten, aber eben ganz besonders um die Schäfle. Frage, wie geht es dir in deiner Herde? Wie sind sie denn so, die anderen Schäfle? Wie geht es bei uns zu? Heute geht es um das Miteinander hier in unserer Gemeinde. Und dazu lese ich den Predigttext 1. Petrus 5. Die Ältesten unter euch ermahne ich, der ich ja selbst ein Ältester und ein Zeuge für die Leiden von Christus bin und der ich teilhabe an der Herrlichkeit, die offenbart werden wird. Weidet die euch anvertraute Herde Gottes. Kümmert euch um sie, nicht weil es eure Pflicht ist, sondern freiwillig, so wie es Gott gefällt. Tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern aus Hingabe. Spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Und so werdet ihr, wenn der Oberhirte erscheint, den Siegeskranz erhalten, der nie verwelkt. Genauso ermahne ich euch Jüngere, ordnet euch den Ältesten unter. Allen miteinander aber sage ich, begegnet euch mit Demut. Denn Gott tritt den Hochmütigen entgegen, den Demütigen aber schenkt er Gnade. Eigentlich wäre es jetzt schlau, ich würde mich wieder hinsetzen und euch unterhalten lassen. Wie ist das mit den Ältesten hier bei uns? Und wie ist es mit den Jüngeren? Wie steht es um unser Miteinander? Petrus redet zu Ältesten, Jüngeren und gibt genaue Anweisungen. Schauen wir erstmal, wen meint Petrus. Älteste, wer ist das? Bist du das? Vielleicht sagst du, ja, der Pfarrer, der ist gemeint. Ja, auch. Eine Frau kam mal zu mir und hat gesagt, sie würde gern den Ältesten sprechen. Und ich gesagt, ja, bin ich. Dann hat sie mich erst ganz verdattert anguckt und hat gesagt, das habe ich noch nie erlebt, so ein Junger und will freiwillig alt sein. Der Pfarrer ist auch gemeint. Meint Petrus auch unsere Kirchengemeinderätinnen, Kirchengemeinderäte? Die auch? Okay, wen noch? Petrus hat damals sicher die Gemeindeleitung gemeint. Ich denke, wir können diesen Text heute ausweiten und sagen, jeder, der in der Gemeinde Leitungsfunktion hat, der in einem bestimmten Bereich Verantwortung trägt, der ist ein Ältester. Das kann sein der Hauskreisleiter, der Jungscharleiter, Kinderkirchleiterin, Jugendbundleiterin, Seniorennachmittagleiter und so weiter. Ich umschreibe Älteste einfach mal ein reifer Christ, der bereit ist, Leitungsverantwortung zu übernehmen. Und jetzt merkt man schnell, das sind viel, viel mehr als der Pfarrer. Nicht zurücklehnen, es geht auch um dich. Ein Ältester kann ein alter Mann sein, eine alte Frau, aber ich kenne viele junge Leute, die würde ich genauso als Älteste bezeichnen. Alter hat was damit zu tun, ist aber nicht alles. Ja, und wo es Älteste gibt, gibt es auch Jüngere. Wer ist das? Ich würde sagen, na, die ohne Verantwortung. Die, die eben gerade nicht leiten. Die Teilnehmer des Firmengottesdienstes in der Gruppe, in der Gemeinde. Jetzt müsstest du wissen, wo du genauer hinhören solltest. Denn für jeden hat Petrus eine ganz praktische Anweisung. Aber bevor ich jetzt zu den Ältesten und Jüngeren komme, will ich das Pferd von hinten aufzäumen. Petrus sagt zum Schluss was, das ist entscheidend. Das ist die Basis für die ganze Gemeinde. Das gilt uns allen. allen miteinander aber sage ich, begegnet euch mit Demut. Was ist Demut? Wie begegnen sich Schäfchen, wenn sie sich mit Demut begegnen? Ein antiquiertes Wort. Ich vermute mal, die meisten würden so ganz spontan sagen, Demut, oh, was Negatives. Hat was zu tun mit Unterwürfigkeit, duckmäusigem Stillehalten. Schlicht, bin ich demütig, komme ich zu kurz. Das ist so eine allgemeine Meinung. Aber der Petrus redet so ja gar nicht. Im Gegenteil, das ist für ihn was Tolles, ein Ideal, der gemeinsame Nenner in der Gemeinde. Das sollen wir alle tun. So sollen wir sein. Ein Professor von mir an der Uni, der hat immer so Späßle drauf gehabt und hat immer wieder gesagt, also ich will mir ja nicht selber loben, aber in der Demut macht mir so schnell keiner was vor. Das Gegenteil von Demut, der Hochmut, Überheblichkeit. Guckt man im Herkunftswörterbuch, was dieses Wort ursprünglich heißt, findet man als Beschreibung dienstwillig. Demut kommt von Mut zum Dienen. Ich habe den Mut, einem anderen zu dienen. Ich habe den Mut. Da gehört schon was dazu. Ich achte nicht mich selber so hoch, dass andere mir dienen, sondern ich achte den anderen so hoch, dass ich ihm diene. Da gehört Rückgrat dazu. Und das sollen wir alle in der Gemeinde machen, einander hochachten. Prinzip das Gegenteil von Egoismus. Ist das bei uns so? Ich will es am Beispiel klar machen. Paralympics, Olympiade für Behinderte, vor etlichen Jahren waren diese Spiele mal in den USA und da hat eine Szene die Zuschauer bewegt. Es waren 400 Meter Lauf der Männer. 8 Männer laufen, jeder mit seinem Handicap. Manche sagten, sah nicht schön aus. Manche haben sich auch weggedreht. Aber am Schluss, auf der Zielgeraden, da haben alle gespannt zugeguckt. Was war passiert? Der Vorderste ist gestürzt. Und der Zweite, der ist jetzt nicht einfach an ihm vorbeigerannt, sondern der hat angehalten, zu dem Gestürzten hin, ihm aufgeholfen und gemeinsam sind sie weitergestolpert. Und dann kamen auch schon die anderen, die sind jetzt auch nicht einfach vorbeigelaufen, sondern alle 8 haben sich untergehakt, gemeinsam ins Ziel. 8 Gewinner gab es damals. Das ist Demut. Und genau so funktioniert Gemeinde. Wir müssen uns immer als Team sehen. Olympische Motto gilt bei uns, dabei sein ist alles. Auch bei uns hier in der Gemeinde geht es nicht darum, dass einer siegt und viele andere verlieren. Gemeinde ist Teamwork. Dass eins das andere in den Himmel bringe, so hieß es früher in der Trauagenda. In der Gemeinde kommt es nicht darauf an, dass einer der Beste ist, der strahlende Sieger, sondern dass alle, auch die Schwächsten, die Kleinsten, die Gestürzten, dass dies Ziel erreichen. Und dann hat Gemeinde Ausstrahlung. Dann ist sie attraktiv. Wenn bei uns einer den anderen in die Pfanne haut, nur um selber besser dazustehen, würdest du da dabei sein wollen? Ich nicht. Petrus macht Mut zum Dienen, zum einander hochachten. Demut heißt, du bist mindestens so wichtig wie ich. Demut heißt, gut, dass wir einander haben. Demut heißt, ich bin bereit, mir was sagen zu lassen. Ich muss nicht immer das letzte Wort haben und alles besser wissen. Demut ist die Offenheit, andere mit ihren Gaben zum Zug kommen zu lassen. Und Demut heißt auch, wir sind Menschen und machen Fehler. Und ich werde nicht festgenagelt auf meine Fehler, sondern wir können einander vergeben. Demut heißt, diene Mut. Wenn man rumguckt in der Bibel, Paulus definiert mal Demut, Philipper 2, tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und ein jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Und auch Jesus hat mal Demut beschrieben, im Grunde ganz einfach, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Das ist Demut. Wie sehr liebst du dich? Na, so, dass du dich jeden Tag im Spiegel anschaust. Dann schau auch jeden Tag nach deinem Nächsten. Demut, Mut zum Dienen, Mut zum Füße waschen, wie Jesus es bei seinen Jüngern gemacht hat. Mut zum Hergeben von Zeit, Besitz, Ansehen, wie Jesus für seine Jünger. Mut zur Selbsterniedrigung. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod. Und an den Beispielen merken wir, wenn du fragst, ja, wie geht Demut? Wie lerne ich Demut? Dieser eine ist unser Vorbild in Sachen Demut, Jesus Christus. Der Oberhirte hat den Schafen vorgelebt, wie Demut geht. Und Petrus kann wenige Verse vor unserem Text sagen, Christus hat gelitten für euch und euch ein Vorbild hinterlassen, dass ihr sollt nachfolgen seinen Fußstapfen. Er hat unsere Sünde an seinem eigenen Leib hinaufgetragen an das Kreuz. Ihr wart wie Schafe, die sich verirrt hatten. Doch jetzt gehört ihr zu eurem Hirten. Ich glaube, erst der kann wirklich demütig sein, der erkennt, tatsächlich, da ist ja einer, der ist demütig für mich. Der sieht nicht auf seinen eigenen Vorteil, sondern damit es mir gut geht. Gott hätte mich Schaf nicht suchen müssen. Aber er stirbt lieber, nur damit wir zusammen sind, damit mir vergeben wird. Der erkennt, Gott ist demütig und so großzügig, der hat was zum Weitergeben. Wer Gott so erlebt, ist motiviert, Gott zurückzulieben. Und das auch in der Form, dass er andere liebt, wie Gott liebt. Und wer weiß, ich bin geliebt, wertgeschätzt, der hat das Rückgrat, dass es ihm auch egal ist, was andere über ihn denken, wenn er sich um die kümmert, um die sich sonst keiner kümmert. Frage, ist das bei uns so? Was sagst du? Ich wünsche mir eine Gemeinde, wo einer nach dem anderen schaut, wo wir uns nicht aufspielen müssen, wo es uns nicht um den eigenen Vorteil geht, sondern wo wir viele Einzelne uns um die vielen Einzelnen kümmern, wo wir interessiert sind an dem, wie es dem anderen geht. Jesus hat es vorgelebt. Und diese Demut zielt auf eine Gemeinde, die Petrus so beschreibt, richtet euch auf das gemeinsame Ziel aus. Seid voller Mitgefühl und gegenseitiger Liebe. Geht barmherzig miteinander und zuvorkommend miteinander um. Vergeltet Böses nicht mit Bösem und Beschimpfungen nicht mit Beschimpfungen. Im Gegenteil, segnet, denn genau das verlangt Gott von euch und er wird euch dafür segnen. Das ist der gemeinsame Nenner von christlicher Gemeinde. Jetzt war das aber dieser eine Vers. Jetzt müssen wir das nochmal kurz runterbrechen auf Älteste und Jüngere. Was heißt denn das jetzt konkret? Die Ältesten, die Verantwortungsträger, die Leiter, die Mitarbeiter, zu denen sagt Petrus, weidet die euch anvertraute Herde Gottes. Leiter sind Hirten. Uns Leitern ist Kostbares anvertraut, Gottes Schafe. Für die müssen wir alles tun, damit es ihnen gut geht. Die brauchen einen vollen Bauch, keinen Mangel. Für die müssen wir gucken, dass sie keinen Feind schnappt und so weiter. Petrus als Ältester weiß, was das bedeutet. Und er kennt auch die Gefahren, die einen Ältesten abhalten können, das zu tun. Er nennt drei Gefahren und dazu auch dreimal das Positive. Er sagt, kümmert euch um sie nicht, weil es eure Pflicht ist. Freiwillig, so wie es Gott gefällt. Dienst aus Pflicht wird Dienst nach Vorschrift. Punkt 12, lässt man Hammer, Falle, alles liegen und stehen. Verantwortung aber erfordert Leidenschaft, Willigkeit. Freiwillig soll ich Hirte sein. Der Wille muss da sein, sonst wird alles schlaff und schluderig und ich gehe für die Herde auch keine Risiken mehr ein. Ein guter Hirte ist bereit, die Bedürfnisse der anderen zu sehen. Und er sagt, ob Regen oder Sonnenschein, ob es kalt ist oder furchtbar heiß, meine Schafe sind mir wichtig. Freiwilligkeit statt Pflichterfüllung. Das Zweite, Tut es nicht, um euch zu bereichern, sondern aus Hingabe. Wer soll reich werden? Die Schafe. Nicht der Hirte. Die Schafe sollen einen satten, vollen Bauch haben. Hirten sollen geben Hingabe. Andere merken schnell, warum ich das tue, ob ich sie ausnehmen will oder ob es Herzenssache ist, ob ich diene. Und bereichern kann schon da anfangen, wo einer sich einbringt, weil er auf Anerkennung aus ist, weil er das Rampenlicht sucht. Hingabe statt Bereicherung. Und das Dritte, spielt euch nicht als Herren der Gemeinde auf, sondern seid ein Vorbild für die Herde. Ein Hirte lebt vor, geht den Schafen voran. Sie sollen ja was abgucken können vom Vorbild. Wie geht denn das mit dem Christsein? Wie lese ich Gewinn bringen in der Bibel? Wie kann ich beten? Wie gehe ich geistlich mit Geld um? Und so weiter. Ich habe vorhin bei der Taufe euch alle gefragt, seid ihr bereit, für Lina Vorbild zu sein? Ein Hirte ist ein Vorbild. Ein Hirte ist nicht der Bestimmer, sondern der will sich bemühen, dass man bei ihm was abgucken kann. Er dient mit seinen Gaben, dass es anderen gut geht und sie im Glauben vorankommen. Nicht Durchsetzungskraft zählt, völlig egal, ob da irgendwelche Schafe auf der Strecke bleiben, sondern Vorleben. Und dann hat das Beispiel Anziehungskraft. Dann folgt man einem Leiter gerne nach, weil man sich bei ihm ernst genommen fühlt, verstanden, man kann was lernen und so weiter. Herrschen, das ist leicht. Vorbild, das ist viel schwerer. Drei Gefahren und drei Stärken. Nicht Dienst nach Vorschrift, sondern Freiwilligkeit. Wenn du merkst, das Feuer fehlt, ich mach's eigentlich nicht mehr gern, was machst du denn dann? Prüf, ob deine Aufgabe noch Sinn macht. Nicht Bereicherung, sondern Hingabe. Wenn du merkst, ich mach bloß womit, damit ich gut rauskomme, dann halt inne und frag, warum ist mir das so wichtig? Nicht herrschen, sondern Vorbild. Wenn du merkst, ich mache irgendwo mit, damit ich was zu sagen habe, das ist gefährlich. Gut, dass auch wir Hirten einen Oberhirten haben. Von ihm lernen wir. Bei ihm reifen wir zu einem Hirten, dass wir Schafe gut weiden, dass wir seine Schafe gut weiden. Und die Testfrage, die an uns Leiter oder Älteste immer wieder anzulegen ist und die uns auch entlarven kann, erleben mich andere als einen guten Hirten? Lebe ich als Hirte das vor, was mein Oberhirte Jesus selber gelebt hat? Und jetzt noch schnell zu den anderen, zu den Jüngeren, den Teilnehmern. Da mache ich es ganz kurz, weil Petrus sagt nur einen einzigen Satz: Ordnet euch unter. Jetzt war ich's. Das ist genauso unbequem wie Demut. Und wenn ich jetzt als Ältester von Unterordnung rede, schwierig, ich versuche es zu erklären. Gefügig, hörig, unterwürfig, kuschen, völlig falsch. Unterordnen im Sinn einer sklavischen Abhängigkeit, überhaupt nicht gemeint. Wenn wir für Unterordnen einsetzen, sich einfügen, dann kriegt man wahrscheinlich die Spur. Sich einfügen unter die Ältesten. Es kann heißen, ich frage sie um Rat. Sind doch Vorbilder. Ich höre durch sie Gott reden. Gott gebraucht Älteste für mich. Ich lasse mir von ihnen Schuld aufzeigen und Vergebung zusprechen. Gott handelt durch sie an mir. Man hat den berühmten Dirigenten Leonard Bernstein mal interviewt und gefragt, welches Instrument im Orchester wird am wenigsten gern gespielt? Sofort kam die Antwort: die zweite Geige. Jeder möchte gern die erste Geige spielen. Und es gibt nur wenige, welche die gleiche Begeisterung für die zweite Geige aufbringen. Doch die berühmtesten Orchester der Welt sind die, welche die besten zweiten Geiger haben. Denn alle Orchester haben ausgezeichnete erste Geiger. Aber ohne die zweite Geige gibt es keine Harmonie. In der Gemeinde gilt, dabei sein ist alles. Und eigentlich ist es völlig egal, ob ich erste Geige oder zweite Geige bin. Wichtig ist, beide spielen mit. Älteste und Jüngere, Mitarbeiter, Teilnehmer, ziehen an einem Strang, miteinander, gucken in die eine Richtung, auf den Oberhirten, mit Interesse am anderen, zum Wohl des anderen. Und wenn dann jeder den anderen höher achtet als sich selber, dann geht's bergauf mit uns. Dann sind wir eine Gemeinde, die attraktiv ist, auch für andere. Wie ist es in Kirchberg? Gebe es Gott, dass wir immer mehr das hinkriegen. Amen.